Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin. Denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen. Und er wurde wieder sehend und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Herr, segne du uns Reden und Hören. Amen. Liebe Geschwister, wenn der auferstandene Jesus mich ruft, kann das mein Leben völlig verändern, alles auf den Kopf stellen, die Lebensziele neu ausrichten. So wie das beim Paulus war, kann es auch bei mir sein. Der auferstandene Jesus ist immer noch der gleiche wie damals vor Damaskus. 3 Gedanken dazu, wie es dem Saulus ergangen ist. Dem Saulus, aus dem später der Apostel Paulus wurde. Erstens, der lebendige Jesus ruft mich, egal was vorher war. Ja, egal wie ich vorher gelebt habe, egal was ich vorher über Jesus gedacht habe, egal ob ich so eine Ader hatte für religiöse Dinge und den Glauben, oder nicht? Wenn wir uns einmal zurückversetzen in die Zeit des Saulus, können wir uns nur schwer vorstellen, was für Spannungen in diesem Land herrschten. Damals, als die ersten Christen in Israel lebten und verfolgt wurden, aus religiösen Gründen. religiösen Eifer kennen wir in unserem Land eigentlich nur von Sekten. In anderen Staaten kennen wir es etwa in den arabischen Ländern, wo man, wenn man religiöse Fragen entscheiden will, manchmal nicht nur zu Worten, sondern auch zum Gewehr oder zur Bombe greift. Aber bei uns ist das so ein Aufwand wert, sich um Glaubensfragen zu streiten. Eine gute Zahl von Menschen in Israel dachte damals völlig anders. So Menschen wie Saulus, die nahmen Gott sehr, sehr ernst. Und wenn es um die Verteidigung von Gottes Ehre ging und dass Israel beim Gesetz Gottes blieb, da ging es um das Wohl des ganzen Volkes. Da war ganzer Einsatz gefragt. Und eins war Saulus klar, mit Worten konnte man dieser neuen Sekte, dem neuen Weg, wie es hier heißt, nicht mehr beikommen. Die breiteten sich aus wie eine Krankheit, die Christen, waren dabei, das ganze Volk zu verderben. Saulus schnaubte vor Wut. Und als einer der verantwortlichen religiösen Führer scheute er sich nicht, Polizeigewalt einzusetzen, also das ganze Register, Einschüchterungen, Gefängnis, Mord. Und jetzt das, es umleuchtet ihn ein Licht vom Himmel, er fällt auf die Erde und hört die Stimme, was verfolgst du mich? Und Saulus kann nur noch fragen, Herr, wer bist du? Was ist geschehen? Nur wenn sich das Leben eines Menschen völlig auf den Kopf stellt, ist man heute ja gewohnt, das erstmal psychologisch zu betrachten. Man fragt sich, was hat er wohl für Erfahrungen gemacht vorher? Welche Gedanken und Gefühle haben ihn bewegt? Wie hat er sein Leben, wie nennt man das heute so schön, wie hat er das verarbeitet? So wäre es auch hier, wenn wir über eine religiöse Bekehrung sprechen. Und darum geht es. Es geht um eine Bekehrung. Da wäre hier die Frage, nur etwa hat diese Bekehrung diesem Menschen geholfen, eine Lebenskrise zu meistern, wo er ganz unten war? Oder hat sie ihm geholfen, endlich Sinn in seinem Leben zu finden? Oder hat er in diesem Glauben endlich seine tiefsten Bedürfnisse erfüllt gesehen, gerade seine geistlichen Bedürfnisse? Wenn wir den Saulus auf die Couch gelegt hätten, da hätte sich auch der gewiefteste Psychologe an dieser Bekehrung seine Zähne ausgebissen. Wenn der Saulus wenigstens einen Anhaltspunkt bieten würde, wie zum Beispiel Martin Luther, der war ja vor seiner Bekehrung richtig verzweifelt. Er war auf der Suche nach dem gnädigen Gott. Saulus hatte überhaupt nichts gesucht. Man könnte noch bitterböse anmerken, das Einzige, was er gesucht hat, waren möglichst viele Christen, um sie einzusperren. Deswegen war er ja nach Damaskus gekommen. Der schnaubte nicht vor Wut, weil er irgendwie seelisch aus dem Gleichgewicht geraten war. Der schnaubte vor Wut, wie ein Polizist über einen Verbrecher schnauben kann, den er jagt. Und dafür hielt er sie für Verbrecher, die Christen, die das ganze Volk verführen, von Gott abzufallen. Also der Saulus wusste genau, was er tat. Zumindest glaubte er das. Er war Spezialist, ein Schriftgelehrter, kein kleines Licht, sondern ein Theologieprofessor, würden wir heute sagen. Und er lebte seine Überzeugung nicht nur in der Theorie, sondern er hatte alles getan, was Gott von ihm verlangte, seiner Meinung nach. Also, wir haben hier es mit einem richtig geistig gesunden, entschlossenen Mann zu tun, mit so richtig von festem Charakter und Überzeugung. Und Jesus kommt und wirft den einfach um. Und all das zählt auf einmal nicht mehr. Wir haben ja schon manches Mal darüber geredet, auch diskutiert, ob man sich aus freien Stücken für Jesus entscheiden kann. Paulus ist ja ein hervorragendes Lehrbeispiel. Dieser entschlossene Mensch, der hatte eine feste Entscheidung getroffen. Oh ja, er war unter allen Umständen gegen Jesus und gegen seine Gemeinde eingestellt. Aber der lebendige Jesus schaut nicht, ob Saulus auf ihn innerlich vorbereitet ist. Er überwältigt ihn einfach. Er fragt ihn nicht um Erlaubnis. Er sagt nur, wer er ist. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann fordert er Gehorsam. Steh auf und geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und damit Saulus, der Christenverfolger, den Ernst dieser Begegnung nicht unterschätzt, darum kann er von einer Sekunde auf die andere 3 Tage lang nichts sehen. Es wird finster. Als ob Jesus nochmal ein besonderes Zeichen setzen wollte, auf sich selbst einen Hinweis geben wollte. 3 Tage ist ja genau die Zeitspanne, die auch Jesus im Grab war, bevor er auferstand. So ist es. Der lebendige Jesus ruft mich, egal wie ich vorher gelebt habe, egal was ich vorher über Jesus gedacht habe, egal ob ich so eine religiöse Ader hatte oder nicht, ob ich in einer Lebenskrise war oder ob ich völlig in mir selbst geruht habe, zufrieden mit Gott und mit der Welt, Jesus ruft mich. Wisst ihr, dass es deshalb außerordentlich riskant ist, einen Gottesdienst zu besuchen? Oder eine Bibelstunde oder den kirchlichen Unterricht oder andere Gelegenheiten, wo man Gottes Wort hört? Das ist nämlich die bevorzugte Art, wie der lebendige Jesus uns heute begegnet. Nicht in einer Erscheinung, sondern durch sein Wort. So wie er auch den vielen begegnet ist, den Paulus dann gepredigt hat. Es ist eine andere Art der Begegnung, aber auch diese Begegnung kann überwältigend sein. Seht euch also vor, wenn ihr Gottes Wort hört. Es kann sein, dass der auferstandene Jesus dich kalt erwischt, völlig unvorbereitet, obwohl du nichts weiter getan hast, als nur ganz unschuldig zuzuhören. Um mal ein Beispiel zu sagen, da bist du vielleicht völlig unbefangen in den Gottesdienst gekommen, hattest zuerst gar keine Lust, das Bett war so schön warm. Aber wenn es dann soweit ist und wenn er den Zeitpunkt für gekommen hält, dann weißt du genau, jetzt bin ich gemeint. Nicht bei Nachbar zur Linken und nicht der zur Rechten, sondern ich. Dann ruft er mich in seine Nachfolge. Und wenn der Zeitpunkt da ist, dann werde ich aufstehen und ihm nachfolgen. Ich werde mich für ihn entscheiden, in Anführungszeichen, aber ohne Diskussionen. Wer könnte ihn davon abhalten, mich in dieser Weise, nämlich einfach unwiderstehlich zu rufen? Wer könnte ihn abhalten, den Auferstandenen, den Herrn über Himmel und Erde? Zweitens, wenn Jesus mich ruft, dann wird mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Jesus ruft. Und damit komme ich zum Zweiten. Wenn der lebendige Jesus einen Menschen ruft, dann kommt es zu, ich will es mal so ausdrücken, eine Umwertung aller Werte. Dann kann es passieren, dass alle meine bisherigen Lebensziele auf den Kopf gestellt werden. Dass ich Dinge denke und tue, die ich vorher niemals für möglich gehalten hätte. Nachdem der Saulus nach Damaskus geführt wurde, blind, wie er war, da ändert sich sein Leben für ihn grundlegend. 3 Tage lang hatte er sich nur auf Gott konzentriert, hatte gefastet und gebetet. Na, endlich kommt Hananias aus der Gemeinde der Christen zu ihm. Dem ist es schwer gefallen, zu Saulus zu kommen. Der hatte Angst. Der hatte Angst, dass er vielleicht auch eingesperrt würde. Doch als er ihm die Hände auflegt, da scheint all das unwichtig zu sein. Saulus gewinnt sein Augenlicht zurück und er lässt sich nicht mal Zeit für Essen und Trinken, sondern er will gleich getauft werden. Man muss sich das mal vorstellen. Saulus wird getauft und zwar in die Sekte hinein, die er vorher verfolgt hat. Er wird getauft auf den Namen Jesu, obwohl das der Name war, der ihn nur geärgert hat vorher. Und kurze Zeit später predigt er öffentlich, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist. Eine Ungeheuerlichkeit. Wenn man denkt, wegen dieser Behauptung, dass er der Sohn Gottes ist, wegen dieser Behauptung war Jesus zum Tode verurteilt worden. Wegen dieser Behauptung hatte diese neue Sekte, der neue Weg, so eine Gefahr dargestellt für das ganze Volk. Aber jetzt sagt Saulus es selbst. Im Namen Jesu, dass da die Erlösung zu finden ist. Und er bekommt bald zu spüren, was es heißt, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Weil, wenn wir weitersehen, dann wird er kurze Zeit später auf einmal selbst mit Mord bedroht. Jetzt geht es ihm so wie vorher seinen Opfern. Es ist eine Wendung um 180 Grad. Nicht mehr, nicht weniger. Das hätte er, Saulus, vor wenigen Wochen noch nicht gedacht. Darauf war er wirklich nicht vorbereitet. Eine Umwertung aller Werte. Es ist riskant, wenn ich dem lebendigen Jesus begegne. Es kann sein, dass ich dann Dinge tue, die ich vorher nie für möglich gehalten habe, dass ich Ansichten vertrete, über die ich vorher nur gespottet habe, dass ich Dinge aufgebe, die ich vorher einfach für unverzichtbar hielt. Ja, dass sogar ein Mensch in der Kirche mitarbeitet, der das vorher für eine höchst überflüssige Institution hielt. Es ist immer wieder schön, wenn man einen Menschen kennt, wo man das so auch mitbekommen kann, wenn der ganz neu dem lebendigen Jesus begegnet und sich dann so ein Leben verändert. Manchmal ist es auch gut, wenn man sich selber noch erinnert, wie war denn das bei mir in der Zeit, als dieser Umbruch da war. Wenn ich Jesus begegne, wird wirklich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Drittens, wenn Jesus mich ruft, dann weiß ich, was Jesus mir wert ist. Ja, wie kommt sowas zustande? Wie kann das sein, dass ein Mensch von der Begegnung mit dem lebendigen Jesus so verändert wird? So verändert, dass er auch bereit ist, wenn es sein muss, für Jesus zu leiden. Saulus wusste, was er an Jesus hatte. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass eine Sache Jesus bei dieser Begegnung fast mit keinem Wort erwähnt hat. Ich meine, all die Morde und diese Dinge, die Saulus auf dem Gewissen hatte. All das, was er den Christen angetan hat. Jesus macht da kein großes Thema von. Er sagt kurz und treffend, ich bin Jesus, den du verfolgst. Da setzt er sich in eins mit seiner Gemeinde und sagt, was Paulus getan hat. Und dann ist es kein Thema mehr für ihn. In dem Augenblick, wo Saulus ihn ruft, als Jesus den Saulus in die Nachfolge ruft, da ist all das durchgestrichen. Als ob es nie geschehen wäre. Es ist geradezu unglaublich. Es ist genauso, wie Jesus schon früher gesagt hatte, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Matthäus 9. Der Saulus hat diese Erfahrung sein Leben lang nicht vergessen. Lange Zeit danach schreibt er im Korintherbrief, 1. Korinther 15, ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Saulus wusste, was er an Jesus hatte. Später, als er der Gemeinde in Philippi das erklären will, seine Bekehrung, da schreibt er darüber, Philipper 3, ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Also das, was vorher war, seine Ansichten, das nennt er einen Dreck. Damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Saulus wusste damals vor Damaskus, da hatte Jesus ihn im wahrsten Sinne des Wortes vor der Hölle gerettet, vor dem Gericht Gottes. Damals, als Jesus ihn gerufen hatte, damals, als Jesus ihm die Vergebung aller seiner Sünden geschenkt hat, eben dem Christenverfolger und Mörder. Und sowas vergisst man nicht. Das prägt einen für den Rest seines Lebens. Es ist riskant, das stimmt schon. Wenn ich einen Gottesdienst besuche, wenn ich Gottes Wort höre, wenn er, der lebendige Jesus, meine Lebensziele möglicherweise auf den Kopf stellt. Aber eins darf ich wissen, der Ruf Jesu, das ist immer ein Ruf, bei dem es alles inklusive, wie man heute so schön sagt, alles inklusive. Ein Ruf, bei dem die Vergebung aller meiner Schuld immer mit eingeschlossen ist. Also so, dass das hinterher kein Thema mehr ist. Machen wir das ein bisschen konkret. Dieses alles inklusive ist immer praktisch, weil Schuld immer etwas sehr Praktisches ist, was im Leben drinnen sitzt. Als Paulus etwa der Mörder und Christenverfolger diesen Ruf hörte, der wusste, jetzt bin ich gemeint und jetzt nimmt er mir die Last dieser Morde ab. Nicht jeder ist ein Mörder. Aber etwa wenn ein Ehebrecher diesen Ruf hört, dann darf er wissen, jetzt bin ich gemeint. Da ist alles inklusiv, auch die Gewissenslast der Seitensprünge, die mich bewegen. Wenn einer den Ruf hört, der immer seine Steuern hinterzogen hat, darf er wissen, jetzt sagt er mir nicht nur, du sollst nicht stehlen, sondern auch, dir sind deine Sünden vergeben. Ja, und sogar dann, wenn der fromme Mensch diesen Ruf hört, also ich meine den, der denkt, bei mir ist doch alles in Ordnung. Wer will mir denn etwas Böses nachsagen? Und die tun sich oft am schwersten, diese Frommen. Wenn der es hörte, der nie dachte, wie sehr er auf Jesus angewiesen ist, auch der darf sich auf Gottes Versprechen berufen und sich sagen, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. 1. Petrus 5. Solche Gnade, die alle Schuld durchstreicht, Gnade, die zur Umwertung aller Werte führt, die Vergebung, bei der alles inklusive ist. Da bleibt am Schluss eigentlich nur ein Wunsch anzufügen, nämlich, dass ich es im entscheidenden Moment so mache, wie Paulus, als Jesus ihn rief und wusste, jetzt bin ich gemeint, da zögerte er nicht. Er diskutierte auch nicht herum, er grübelte nicht, sondern er tat, was zu tun war und folgte Jesus ohne Wenn und Aber, weil er wusste, was er an Jesus hatte. Tun wir es wie der Saulus. Und wenn wir es schon getan haben, dann haben wir viel Grund, dankbar zu sein. Dankbar dafür, dass der Herr mich einmal so unwiderstehlich gerufen hat, dass ich nicht anders konnte, als mit ihm mitzugehen und mit ihm zu leben. Ja, dann können wir diesen Ruf weitergeben an die, die den Schritt noch vor sich haben. Wie hier der Hananias das macht, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir von Herzen, dass du uns rufst, dass du uns so rufst, dass wir nicht anders kennen, als mit dir mitzugehen. Herr, du meinst es gut mit uns. Du willst uns deine Gnade schenken. Herr, Wenn du uns unsere Schuld abnimmst, dann ist das kein Thema mehr. Herr, lass uns darauf vertrauen. Herr, wir wollen dir dafür danken, wenn du das schon getan hast in unserem Leben. Lass uns diese Erfahrung nicht vergessen. Wir wollen dich aber auch für die beten, die diesen Schritt noch vor sich haben. Herr, dass du sie so rufst, dass sie mitkommen. Weißt, an wem wir vielleicht auch denken, auch in unserem eigenen Umkreis, wer auf unserem Herzen liegt, für den wir vielleicht schon lange beten. Herr, du kannst es schenken. Herr Jesus Christus, wir danken dir auch heute, dass es uns nicht so ergeht wie den Christen damals, dass wir hier nicht verfolgt werden in unserem Land. Lass uns das nutzen, dass wir dein Evangelium weitersagen, in aller Freiheit die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Herr, du weißt aber auch, dass es heute in aller Welt viele Gemeinden gibt, wo solche Leute wie der Saulus ihnen schwer zusetzen. Herr, erbarme dich über sie, aber erbarme dich auch über ihre Verfolger. Wir wollen dich bitten für alle, die in besonderen Nöten sind. Wir denken auch heute wieder ganz besonders an unsere Kranken, dass du bei ihnen bist, sie tröstest, sie segnest. Herr, wo du willst, da kannst du ihnen wieder ganz ihre Gesundheit zurückschenken. Herr, wir denken aber auch an die, die angefochten sind in ihrem Glauben, die verzagt sind, die Sorgen haben. Herr, gib du ihnen auch dein Wort, das sie wieder aufrichtet. Was wir dir persönlich sagen wollen, das sagen wir dir in der Stille. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.